Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr mit dem nötigen Glück bei allem und vielen schönen Überraschungen. Zumindest was die Bücher angeht, könnt ihr auf die schönen Überraschungen schon mal vertrauen. Es wird ein richtig starker literarischer Frühling. Und auch wenn ich Feiste Bücher ja als freies Projekt mache, ein kleines Update in beruflicher Sache. Da war ja das letzte Jahr eine ziemliche Achterbahnfahrt bei uns im Verlag. Aber zum Jahresende hat sich ein Käufer für unser Magazin gefunden, der an das Potenzial von Emotion glaubt. Und ich habe Silvester meinen neuen Vertrag bekommen, vertraue jetzt auch mal auf das Ganze und hoffe, ihr drückt uns die Daumen. Ab der nächsten Folge werfe ich mich in dieses neue literarische Jahr. Zum Auftakt gibt es jetzt eine zeitlos gute Short Story der britischen Autorin Tessa Hadley. Die Washington Post hat Hadley mal als one of the greatest stylists alive bezeichnet, also als eine der größten lebenden Stilistinnen. Als sie 2002 ihren ersten Roman veröffentlicht hat, war sie bereits Mitte 40 und schon da stellte die Kritik heraus, wie subtil und komplex sie die Dynamik von zwischenmenschlichen Beziehungen beschreibt. Das gilt auch für die 6 Erzählungen in dem Band Sonnenstich, die im Original übrigens bereits zwischen 2007 und 2017 erschienen sind. Tessa Hadley kratzt dabei in einer Form an Grenzen, dass ich mitunter zusammenzucke. Die Geschichte Meeresleuchten, die ich euch vorlesen möchte, ist eine der frühen Geschichten. Das Thema, das Hadley da aufgreift, wird selten erzählt. Das gilt heute wie 2007 auch. Und los geht's. Meeresleuchten. Die Cooley-Jungs verbrachten ihren Sommer immer im Cottage in West Wales. Sie hatten ein Boot, also waren sie die meiste Zeit auf dem Wasser oder sie spielten Cricket am Strand. Oder sie halfen ihrer Mutter dabei, das Cottage zu renovieren. In dem Sommer, als Graham 13 war, verbrachte seine Mutter ganze Tage in Shorts, T-Shirt und alten Turnschuhen auf dem Dach und erneuerte die Schieferplatten. Ihr Vater zog jeden Tag alleine los und malte Landschaften. In diesem Sommer herrschte das übliche Kommen und Gehen von Freunden und Verwandten, die entweder auch im Cottage wohnten oder in dem winzigen, sehr einfachen Chalet auf der anderen Seite der Wiese. Grahams Mutter hatte es für Besucher zurechtgemacht, die im Haus keinen Platz mehr fanden. In diesem Chalet wohnte Claudia mit ihrer Familie. Die Cooleys kannten sie nicht besonders gut. Ihr Mann war Techniker im Labor von Grahams Vater an der Universität. Ihre Kinder waren zu klein für die Spiele der Cooley-Jungs. Zu Beginn beachtete Graham Claudia nicht mehr als die anderen, die auf der weit entfernten Erwachsenenseite der Welt in seinem Blickfeld schwammen und wieder verschwanden. Dann aber begann sie ihm eine ganz besondere Art der Aufmerksamkeit zu schenken. Als 4. von 5 Brüdern war er schon überrascht, wenn die Freunde seiner Eltern sich daran erinnerten, welche Schule er besuchte und wie alt er war. Claudia, diese erwachsene Mutter von 3 Kindern, machte es sich zum Prinzip, sich neben ihn zu setzen. Wenn sich alle auf die Rückbank des alten Dormobile-Campers quetschten oder sich zum Essen um den Tisch im Cottage oder abends im Wohnzimmer zum Karten- oder Monopoly-Spielen versammelten, platzierte sie sich einfach neben ihn und ließ dann das Gewicht ihres Beins gegen seines sinken. Meistens hatten alle nackte Beine. Er war immer noch so jung, dass er kurze Hosen trug, auch an kühleren Tagen, und bei Frauen waren zu dieser Zeit kurze Röcke in Mode. Sie rasierte ihre braun gebrannten Beine, seine Mutter nicht. Und er sah und spürte die Stoppeln. Manchmal begann sie nach einer Weile fast unmerklich zu drücken, nur ganz leicht. Immer hätte es auch ein Versehen sein können. Wahrscheinlich tat sie das schon eine ganze Weile, ehe er es überhaupt bemerkte. Er war 13, Sex hatte er bisher kaum im Sinn, jedenfalls nicht als eine körperliche Möglichkeit, als etwas, das er mit anderen Menschen haben könnte. Und selbst wenn er es bemerkt hatte und fortan immer ein wenig nervös und ängstlich darauf wartete, dass sie sich einen Platz suchte, war er zunächst nicht sicher, ob er sich das alles nur einbildete. Von nun an achtete er die ganze Zeit auf Claudia. Ja, er achtete kaum mehr auf etwas anderes. Sie war mollig und blond, hübsch und unordentlich. Er bemerkte, dass ein Knopf ihrer Bluse immer wieder aufging, weil sie über der Brust spannte, und dass ihre Kleidung die glamourös wirken sollte, zerknittert war, weil ihre Kinder immer auf ihr herumkletterten. Mit einer Badetasche über der Schulter und einem kleinen Kind auf dem Arm kämpfte sie sich Richtung Strand, wobei einer ihrer Lederflipflops immer wieder umklappte, weshalb ihr ein halblautes »Shit« entfuhr. Einmal hörte er, wie sie ihren Mann anfauchte, als sie versuchte, das Taschenbuch zu lesen, das sie jeden Tag mit an den Strand schleppte und die Kinder sie dauernd mit Pipi, Essenswünschen oder Streits unterbrachen.
»Wenn ich jetzt nicht endlich diesen verdammten Satz zu Ende lesen kann, fange ich an zu schreien.«
Grahams Eltern fluchten niemals. Solche Worte hörte er sonst nur in der Schule oder von seinen Brüdern. Claudia war ganz eindeutig eine richtige Erwachsene. Sie dachte an alles, was ihre Familie für den Strand brauchte. Schwimmsachen und Handtücher, Picknick, Sonnencreme und Wechselklamotten für das Baby, Schläger und Bälle. Sie fütterte und tröstete alle. Eine ihrer kleinen Töchter trat auf eine Qualle und weinte eine halbe Stunde lang, ehe sie auf Claudias Schoß einschlief, während Claudia ihr vom Meerwasser klebriges Haar streichelte. Aber wenn Graham ihr gegen das Meer blinzelnd dabei zusah, wie sie mit seinen Brüdern Badminton spielte, wie sie im rückenfreien Top und mit Schiffermütze stöhnend und rennend den Federball über das Netz schlug, sah er, dass sie noch jung war. Nicht so jung wie er, aber so wie Tim und Alex. Das musste der Grund sein, warum sie immer noch verrückt genug war, sich ihm gegenüber so zu benehmen. Bei Tim und Alex hätte sie das nicht bringen können, weil es dann zu echt gewesen wäre. Sie hätte sich eingestehen müssen, was da lief, denn die beiden hätten es kapiert. Mit ihm dagegen war das so weit abseits alles Möglichen, es konnte einfach nicht sein. Am Strand gab es keine Situationen, in denen man aneinander gedrängt wurde, aber sie fand andere Möglichkeiten. Er spürte, wie ihn ein sandiger, rauer Zeh berührte oder wie die Haut ihres Arms an seiner Schulter glühte, wenn sie an ihm vorbei Sandwiches weiterreichte. Es war so subtil, dass auch dem aufmerksamsten Beobachter nichts aufgefallen wäre. Eine Reihe von unschuldigen Zufällen, nur dadurch verbunden, dass ihm ihre Berührungen brennend bewusst waren. Von außen betrachtet war sie besonders nett zu ihm, fragte ihn nach der Schule oder nach seiner Meinung zu allem, worüber die anderen gerade sprachen, über das Boot, das Wetter. Sie wählte ihn aus, um sich die Regeln von Racing Demon erklären zu lassen. Und er musste die ersten paar Runden mit ihr zusammenspielen. Als sie sich aufgeregt über den Tisch beugte, um zu sehen, was ausgespielt wurde, sie war kurzsichtig, trug aber ihre Brille nicht, drängte sie ihn in die Ecke und er roch ihren Schweiß. Seine Mutter bedankte sich bei ihr, dass sie Graham aus der Reserve lockte. Er hatte im Familiengefüge die Rolle des Schüchternen. Alex war der Schlaue, Phil der Sportliche und so weiter. Mit der Zeit konnte er seine Mutter kaum mehr ansehen. Sie war wie ein summender, schwarzer Raum, wo zuvor etwas Vertrautes, Unhinterfragtes gewesen war. Er konnte nicht gleichzeitig an sie und Claudia denken. Voller Leidenschaft begrüßte er alles, was Claudia anders machte als seine Mutter. Sie gähnte, wenn seine Mutter empört über Naturschutz oder Bürokratie dozierte. Das Familienessen kam oft aus der Dose. Die Küche im Chalet war primitiv, aber seine Mutter hätte langsam geschmorte Schonkost zubereitet. Sie flirtete mit seinem Vater und beugte sich über ihn, um sich anzusehen, was er an diesem Tag gemalt hatte. Sie rauchte. Sie trug Lippenstift und Farbe auf den Augenlidern. Sie roch nach Parfum und gab bereitwillig zu, dass sie keine Zündkerze wechseln konnte. Ganz zu schweigen vom Neuverkabeln eines Hauses, was Grahams Mutter im vorigen Sommer im Cottage gemacht hatte. Eines Abends, dem letzten, den Claudias Familie im Cottage verbrachte, herrschte Hochwasser. Der ganze flache, sandige Grund der Senke, durch die sie normalerweise zum Strand spazierten, war vom Meer überflutet. Sie machten ein Lagerfeuer, brieten Würstchen und Kartoffeln und fuhren der Reihe nach mit einem Ruderboot raus. Das Wasser war seicht und ruhig. Dort, wo sonst der Fluss war, musste man auf die Strömung aufpassen. Doch seine Mutter hielt nichts davon, die Kinder zu sehr zu behüten. An diesem Abend war das Wasser von Meeresleuchten erfüllt. Kleine Lebewesen, die im Dunkeln schimmerten. Eine von Enzymen katalysierte chemische Reaktion, wie ihr Vater ihnen erklärte. Graham fuhr mit Claudia und ihren Töchtern raus. Sie saß ihm gegenüber, während er ruderte. Und die zwei kleinen Mädchen kuschelten sich an sie und waren ausnahmsweise mal ganz still. Jedes Mal, wenn er die Ruder aus dem Wasser hob, tropfte flüssiges Licht in die Dunkelheit hinab. und wo die Ruder wieder ins Wasser tauchten, schlugen sie helle Löcher und sandten gekräuselte Lichtwellen aus. Im Dunkeln zog Claudia die Schuhe aus und legte ihre Füße auf seine. Er ruderte barfuß, seine Flipflops lagen am Strand. Er führte die Ruder mit vollkommen regelmäßigen Zügen vor und zurück, wie in Trance, bis irgendwann die anderen vom Strand aus nach ihm riefen.
»Komm schon, du Idiot! Gib das Boot ab! Lass mal jemand anderen ran!«
Und die ganze Zeit über strich sie mit ihren Füßen über seine. Er spürte die dicke Hornhaut an ihren Fersen und Fußballen, ihre braunen gespreizten Zehen, den feuchten Nagellack und den reibenden Sand, der vom feuchten Boden des Bootes an ihren Knöcheln und Unterschenkeln klebte. Dann am nächsten Tag reiste sie ab und er litt. Zum allerersten Mal wie ein Erwachsener. Heimlich. Über 25 Jahre später, als Graham selber Kinder hatte, sah er Claudia wieder. Das Oberstufen-College, an dem er unterrichtete, wurde hin und wieder außerhalb der Unterrichtszeit vermietet. Eines Freitags musste er wegen einer Sitzung länger bleiben. Und als er gerade gehen wollte, kamen ihm Teilnehmer irgendeiner Konferenz entgegen. Sein Blick fiel auf die Tafel im Foyer. Ein Kurs über Lebensmittelhygiene. Die Frau, die auf der Außentreppe direkt auf ihn zukam, die Kursunterlagen an die Brust gepresst und selbstsicher mit einer Freundin plauderte, war dicker und gepflegter, all ihre Knöpfe waren zu, und ihr schulterlanger Bob schimmerte komplett grau. Aber sie war es ganz eindeutig. Das kampfeslustige Kinn, die Stupsnase, der breite Mund, all das hatte er jahrzehntelang vergessen, und jetzt fügte es sich wieder zu ihren unverwechselbaren Zügen zusammen. In dem Augenblick, in dem sie an ihm vorbei war, kamen ihm Zweifel. Er bildete sich nur irgendwas ein. Die Gesichtspartie irgendeiner Fremden hatte eine Erinnerung in ihm wachgerufen, von der er nicht wusste, dass sie noch in ihm schlummerte. Er drehte sich um und sah, wie sie durch die Schwingtür trat. Dann kam eine weitere Frau mit Unterlagen die Treppe hochgeeilt und sah an ihm vorbei. Sie hatte jemanden entdeckt, den sie kannte. »Claudia!« rief sie, und die grauhaarige Frau wandte sich um. Seine Frau hatte sich an diesem Abend mit ihren Freundinnen einen Film angesehen. Als sie nach ein paar Drinks in der Bar des Kulturzentrums nach Hause kam, ungestüm und defensiv zugleich, erzählte er ihr von Claudia. Er hatte Hausarbeiten seiner Schüler korrigiert und sah jetzt, wie sie einen Blick auf die leeren Kaffeetassen auf dem Tisch warf, als wären sie eine Ermahnung, wie pflichtbewusst er im Gegensatz zu ihr war. Puritanisch, wie sie es nannte. Er war sich nicht ganz sicher, warum er ausgerechnet jetzt von Claudia erzählte. Carol hatte vor Jahren darauf bestanden, ihm alle ihre Erfahrungen mit Männern zu gestehen. Aber er hatte das alles gar nicht wirklich wissen wollen. Nicht aus Eifersucht, sondern aus echtem Gleichmut. Solche Dinge konnte man sowieso nicht teilen. Sie beugte sich vor, um die Tassen abzuräumen, und er roch den Wein in ihrem Atem. Er stellte sich vor, wie sie sich wie üblich bei Rose und Fran darüber beklagte, dass das Einzige, wovor er sich wirklich begeistern konnte, Quantenmechanik und Quarks seien. Dann fühlte er sich, als habe er ihr etwas vorenthalten, ein Wissen, ohne dass sie angreifbar war. Als sie abends im Dunkeln im Bett lagen, begann er zu erzählen. Ihr gefiel seine Geschichte nicht. Zuerst glaubte sie ihm nicht. »Oh, aber Gray, das hast du dir eingebildet. Warum sollte eine erwachsene, vernünftige Frau mit einem...« Dann stand sie auf, schaltete das Licht an, setzte sich an den Kosmetiktisch und cremte ihr Gesicht ein. Nüchtern und schnell, als hätte sie es vor dem Zubettgehen vergessen, massierte sie die Creme in Gegenrichtung zu allen hängenden Hautpartien mit den Fingerspitzen ein und konzentrierte sich wütend auf ihr Spiegelbild. »Aber was würdest du denn denken, wenn du das hören würdest? Wenn du von einem Mann hörst, der das mit einem 13-jährigen Mädchen, mit deiner eigenen Tochter, mit Hannah macht, was würdest du dann denken? Es ist grauenhaft!« Er sagte ihr nicht, dass er Claudia wiedergesehen hatte. An ihre Adresse kam er ganz einfach, indem er den Kursleiter anrief. Zweimal fuhr er in seiner Mittagspause zu dem Haus, aber niemand war da. Es lag versteckt in einer kleinen Straße mit Kutscherhäuschen. Ein eckiges, georgianisches Haus mit modernem Glasanbau. Als er reinlugte, sah er türkische Teppiche auf gepflastertem Boden, abstrakte Gemälde an den Wänden, eine riesige weiße Papierkugel als Lampenschirm. Er glich die Adresse mit seiner Notiz ab, um sicherzugehen, dass er richtig war. Alles an dem Haus verstrahlte dezenten Wohlstand. Weit mehr, als sich ein Labortechniker oder auch ein College-Lehrer hätte leisten können. Beim dritten Mal ging er nach der Schule vorbei und ein pflaumenfarbener alter Jaguar parkte auf dem Vorplatz unter einem blühenden Kirschbaum, der die Motorhaube mit Blütenblättern schmückte. Claudia öffnete die Tür. Sie trug einen Batik-Kimono und er konnte noch die gerade gelöschte Zigarette riechen. »Claudia, ich bin Graham Cooley.« Sie hatte nicht den leisesten Schimmer und kramte halbherzig in ihrem Gedächtnis, während sie ihm die hingestreckte Hand schüttelte. »Es ist schon lange her, wir haben zusammen Ferien gemacht und du hast in unserem Chalet in West Wales gewohnt.«
»Oh, Cooley, das ist ewig her, meine Güte. Ich glaube, ich erinnere mich. Die Familie mit den ganzen Jungs, welcher warst du?«
»Aber das war ja in einem anderen Leben. Wie merkwürdig. Und du bist natürlich erwachsen geworden.« Sie trat noch immer nicht von der Tür zurück, um ihn hereinzubitten, sondern bewachte stur irgendein kleines, intimes und friedliches Ritual, das er unterbrochen hatte.
Von Namen konnte er erkennen, dass die Haut unter dem Kinn schlaff wurde
und dass sie von zu viel Sonne Fältchen um die Augen hatte. Er ließ sich nicht abwimmeln. Voller Bedenken, was konnte er nur wollen? Und obwohl sie Mühe hatte, sich an irgendetwas über seine Mutter und seinen Vater zu erinnern, über das man hätte plaudern können, ließ sie ihn ein, kochte Kaffee und platzierte ihn auf einen Stuhl aus hellem Holz und Chromröhren. Sie saßen in dem verglasten Zimmer, sie ihm gegenüber, der Kaffee war gut, starker Espresso.
»Nun, was ist aus dir geworden, Graham?« fragte sie. »Deine ganze Familie war so unglaublich begabt, nicht wahr? Fast beängstigend. Wie geht's deinen Brüdern? Warst du der Dritte?«
»Timmy ist einer, oder? Und Paul?«
»Nicht Paul«, sagte er, »Philip. Ich war der Vierte.«
Er streckte den Arm aus. Der Chromstuhl sah zwar komisch aus, war aber bequem und solide und legte seine Hand schwer über dem Knie auf ihr Bein. Sie hatte einiges zugelegt, war ziemlich drall zwischen Brust und Hüfte, aber ihr Fleisch war kompakt und warm. »Erinnerst du dich nicht?«
»Wirklich nicht?«
Sie erstarrte. Sie sah ihn bestürzt an und dachte zuerst nur, »Wer ist das bloß? Wie kriege ich ihn hier raus? Und warum habe ich ihn überhaupt hereingelassen, obwohl ich es hätte besser wissen müssen?« Und als er dann ihren Blick suchte, öffnete sich etwas hinter ihren Augen. Irgendein schützender Vorhang, und die Erinnerung durchfuhr sie, erfüllte sie, färbte ihre Haut immer röter, ließ ihren Körper erschlaffen, füllte sogar ihre Augen mit Tränen.
»Oh, doch«, sagte sie, »oh. Also wusstest du es doch. Mein Gott, ich habe mir im Nachhinein eingeredet, dass du es nicht bemerkt hast, dass es nur meine eigene Fantasie war. Und jetzt, also ich habe es einfach vergessen, alles vergessen. Es ist Jahre her, seit ich zuletzt an diesen Sommer gedacht habe.«
»Du erinnerst dich?«
»Nun ja, wie schrecklich. Ich dachte aber wirklich, dass du es nicht verstanden hattest, dass alles nur meine grauenhafte Idee war.«
»Aber im Boot.«
»Im Boot? Im Boot? Was habe ich im Boot getan? Oh, sag nichts, bitte. Ich will's nicht wissen. Oh Gott, ich kann es nicht erklären. Es gibt keine Erklärung. Als mein eigener Sohn in dieses Alter kam, dachte ich immer, dieser Junge. Es war so ein scheußlicher Sommer. Don und ich, ach, ich weiß noch, ich saß immer am Strand und träumte davon, ihn mit dem Küchenmesser zu zerfleischen. Armer Don. Er war wirklich nicht so übel. Den ganzen Sommer zusammen in dieser dämlichen Hütte eingepfercht.« Sie sah ihn erschrocken an. »Du weißt, dass Don und ich getrennt sind.«
»Nein, natürlich nicht, woher auch?«
»Aber das war in einem anderen Leben. Mein Mann ist Architekt, wir haben zusammen noch eine Tochter. Insgesamt habe ich 4 Kinder.«
Sie zählte ihm das alles auf, als schulde sie ihm eine Erklärung.
»Sind die Kinder in der Schule?«
»In der Schule?« Wieder wurden ihre Augen feucht, ihr schlaffer Mund verzog sich zu einem Lächeln. Sie nahm seine Hand von ihrem Knie. »Ich bin Großmutter. Ich habe 2 Enkelkinder.«
Die Tochter, die du nicht kennst, sie ist in der Abschlussklasse der Kunstakademie. Du siehst, ich bin eine alte Frau. Grauenhaft, nicht wahr? Oh Gott, das ist alles fürchterlich. Lass uns was trinken. Sie schenkte ihnen beiden eine ordentliche Portion Scotch ein. Aber du hast immer noch denselben Namen, so habe ich dich auch gefunden. Ich wollte dieses ganze Theater nicht, den Namen meines Mannes annehmen und so weiter. Ich wollte beim zweiten Mal alles anders machen. Aber ob es jetzt so anders ist, diese Mann-Frau-Geschichte, das ist einfach schwierig. Sie prosteten sich zu und sie lief sehr rot an. Hast du mir vergeben? Ich habe nicht dein Leben ruiniert, oder? Oh, ich schäme mich wirklich entsetzlich. Das tat ich schon direkt danach und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, ob ich wirklich etwas so Abscheuliches getan haben könnte. Ich dachte, vielleicht habe ich es nur geträumt. Aber natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen und dass wir einander erkennen. Wir haben jahrelang im Norden gelebt. Ich habe dich erkannt. Ach übrigens, warum eigentlich Lebensmittelhygiene? Wieder hatte sie keine Ahnung, was er meinte. Oh, Lebensmittelhygiene. Im Kopf ging sie wie Gesichter im Kursraum durch. Warst du bei der Konferenz? Ja, ich bin Teilhaberin eines französischen Restaurants in Kingsmile. Sie leerten ihre Whiskys schnell und Claudia schenkte mit zitternden Händen nach. Sie sah ihn versöhnlich an. Du siehst gut aus, sagte sie. Ich hatte schon immer einen guten Geschmack, was Männer angeht. Oje, aber es ist alles okay, oder? Du bist nicht gekommen, um mich zu bestrafen oder sowas. Nein, sagte er, das ist das Letzte, was ich tun würde. Und dann, als er begann, sie zu küssen und seine Hand unter ihre Kleider zu schieben, tat er es ohne Scheu, als hätte er ein Anrecht darauf. Und sie ließ es geschehen und beobachtete ihn, sagte, bist du wirklich sicher? Ich hätte nicht gedacht, dass jemand das noch von mir wollen könnte. Ich meine, kein Fremder. Ich bin kein Fremder, sagte er. Für mich schon. Auch nach allem, was du erzählst. Ich erinnere mich nur schwach, aber natürlich nicht an dich. Ich erinnere mich an einen Jungen, verstehst du? Ich habe dich noch nie gesehen. Aber sie hielt ihn nicht zurück. Trotz seiner Entschlossenheit betrachtete sie ihn immer wieder voller Neugier. Eine Neugier wie seine eigene, unnachgiebig, gierig und voller Scham. Carol riss die Tür auf, als er seinen Schlüssel ins Schloss steckte. »Wo bist du gewesen? Ich war völlig außer mir. Ich habe alle Krankenhäuser abtelefoniert. Dein Essen ist hinüber. Die Kinder...« »Carol, habe ich es dir nicht gesagt? Wir hatten mündliche Prüfungen. Es hat sich stundenlang hingezogen. Das habe ich dir doch sicher gesagt. Ich sagte, dass ich mir ein Sandwich hole.« »Aber ich habe am College angerufen. Niemand ist rangegangen.« »Liebes, es tut mir leid. Das Telefon steht im Büro, aber da war niemand. Es tut mir leid, vielleicht habe ich es wirklich vergessen, es dir zu sagen. Ich war mir so sicher, dass ich es erzählt habe. Lass mich rein und die Kinder ins Bett bringen, damit du es nicht machen musst.« Sie starrte ihn an. »Das passt überhaupt nicht zu dir. Normalerweise bist du so gut organisiert. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass du mir das gesagt hast.« »Und ist es nicht noch ein bisschen früh für diese Prüfung? Du hast ja noch nicht mal alle Arbeiten korrigiert.« Einen Augenblick lang war er sich sicher, dass sie einen Geruch an ihm wahrnahm, die Blendung erkannte, die an ihm hing, von ihm tropfte, durch seine Adern rauschte. Aber er sah, wie sie diese Ahnung gezielt beiseite schob, aus ihrem Bewusstsein verbannte. Das hier war ihr Ehemann, der Mann, den sie kannte. Er war Physiklehrer und spielte Schachturniere. Nicht wahr? Die Geschichtensammlung Sonnenstich von Tessa Hadley ist bei Kamper erschienen. Das Hardcover hat 160 Seiten und kostet 22 Euro. Marion Hertler hat diese Geschichte und zwei weitere des Bandes aus dem Englischen übersetzt, Thomas Bodmer die anderen drei. Den Link zur Leseprobe stelle ich euch in die Shownotes. Und in der nächsten Folge stelle ich euch einen der ersten tollen Romane dieses Jahres vor. Wenn euch Feiste Bücher gefällt, abonniert den Podcast bitte. Das kostet euch nichts, aber mir helft ihr mit dem Algorithmus. Und wenn euch eine Folge besonders gut gefällt, teilt sie doch bitte in den sozialen Medien oder auch in eurem Instant Messenger. Feedback und Austausch geht am besten bei Instagram oder ihr schickt mir eine Mail an feistebücher, Bücher dabei mit ue@gmx.de. Und jetzt wünsche ich euch allen eine schöne Woche.